Ihr hört ein Alex Exclusive.
Hallo und herzlich willkommen zum Reisepodcast Handgepäck. Ich freue mich so auf diese Folge, denn irgendwie ist es so ein Full Circle Moment gerade. Wir haben vor ganz, ganz vielen Folgen gestartet, Basti und ich, und jetzt haben wir die liebe Katharina, die Flugbegleitung aus der zweiten Folge, wieder bei uns zu Gast. Und wir haben damals schon gesagt, es gibt so viel zu berichten, so Reisetipps von Bord, was sollte man beachten und vor allem auch, ja, was sind so die Besonderheiten, wenn man unterwegs ist, lange auf Reisen ist, welche Gesundheitstipps gibt es vielleicht oder auch welche spannenden Geschichten erlebt eine Flugbegleitung an Bord. Und ja, ich freue mich so, Katharina, dass du heute hier nochmal bei uns zu Gast bist und heute sogar, wow, in Farbe live mit Video, und das macht einfach so unglaublich viel Spaß und ich freue mich so. Und das ist auch eine ganz tolle Folge, denn ich sitze hier in Potsdam, Katharina sitzt in Athen und Basti in Peru. Ja, also von daher ist das jetzt eine ganz tolle International-Folge, und wenn es jetzt irgendwie mal so ein bisschen wackelt oder Tonstörung gibt, liegt es wahrscheinlich einfach an der Leitung und nicht an uns. Von daher, lasst uns starten. Ich freue mich so drauf. Also herzlich willkommen, Katharina. Wie geht's dir? Was machst du gerade?
Ja, danke euch für die Einladung. Ich freue mich mega, wieder dabei zu sein. Das ist ja echt, oh Gott, die Zeit ist gerannt. Wie lange ist das jetzt her gewesen, unsere erste Folge? Schon zwei Jahre fast.
Ja, fast, oder? Es ist schon 2 Jahre her. Richtig krass, oder?
Genau, und jetzt bin ich hier gerade in Athen, mache gerade eine Woche Sprachurlaub und dachte, ja, ich nutze die Zeit mal auch gleich und sehe euch beide mal zur selben Zeit wieder. Letztes Jahr haben wir uns kurz auf der ITB gesehen, aber wir haben es tatsächlich nicht geschafft, weil wir beide auch jetzt nur unterwegs sind, oder alle drei so unterwegs sind.
Genau, umso schöner, dass es jetzt endlich klappt und wir unsere lang ersehnte zweite Flugbegleitung-Folge mit dir aufnehmen können, denn du hast uns schon so viele Insights auch verraten, so in Nebengesprächen immer, welche berühmte Persönlichkeit du getroffen hast und was man ja sonst so an Bord noch beachten sollte, und darum geht es sozusagen heute. Und wer die andere Folge noch nicht gehört hat, kann sich gerne Folge 2 nochmal anhören. Und jetzt würde ich sagen, ja, starten wir doch direkt unseren Podcast-Flug mit dir, Katharina. Erzähl uns doch nochmal, gib nochmal einen ganz kurzen Einblick in dein Leben als Flugbegleitung an Bord. Wie sieht da so dein Alltag aus und was bekommt man als Passagier vielleicht gar nicht so mit?
Genau, also viele Leute denken ja, dass wir uns irgendwie alle schon kennen, aber das ist vielleicht bei kleinen Airlines so, aber ich war bei dir für Lufthansa und da sind wir halt so viele, und wenn wir uns dann irgendwie gemeinsam kennenlernen, bevor es zum Flug geht, das ist alles wir kennen uns nicht. Wir treffen aufeinander 10 bis 25 neue Menschen, die sich erstmal kennenlernen müssen, und das weiß der Passagier dann auch nicht, dass es alles so ein ganz neues Team ist, muss erstmal Dynamik stattfinden. Dann kommt man an Bord, muss erstmal noch alles vorbereiten, schauen, dass wirklich alle Essen da sind. Vor allem wichtig, wenn es auf Langstrecke geht, dann bist du irgendwie 7 Stunden über dem Teich. Und wenn dann irgendwie der eine Trolley, wo die ganzen Essen fürs Frühstück drin sind, auf einmal leer ist, dann hast man halt ein Problem. Genau. Schauen, dass wir alles an Emergency Equipment haben. Es sind viele Sachen halt, die da vor dem Flug stattfinden, die der Passagier nicht sieht. Mhm. Und noch Stress her, da müssen vielleicht noch kaputte Kopfhörer ausgetauscht werden, noch schnell die Technik angerufen, unter anderem.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar, wie bereitet ihr euch vor, also für diese Gruppendynamik, gibt es da so eine Art Super-Mini-Workshop, dass ihr irgendwie, keine Ahnung, euch den Ball zuwerft, die Namen kurz sagt, also wie findet das statt? Ihr müsst euch ja vielleicht auch die Namen merken, da muss ja irgendwie eine gute Dynamik sein für den Flug, weil niemand möchte irgendwie vielleicht 8-9 Stunden mit so einer sehr, sehr angespannten Stimmung arbeiten. Was macht ihr?
Ja, mit dem Ball, das wäre eine lustige Idee, machen wir aber nicht. Tatsächlich ist nur, dass wenn man den Briefingraum betritt, gibt man sich halt die Hand, sagt einmal den Namen, und wer aber noch nicht drin ist, der weiß noch nicht der andere. Also man geht dann persönlich rum und im besten Fall hörst du nur einmal den Namen. Oder am schlechtesten, und dann musst du dir halt den Namen einfach merken, weil dann nach der Positionsvergabe meistens, weiß nicht, bist du in einem kleinen Team an Bord, entweder ein Echo, ein paar Leute oder ein Business Class oder eine First Class, und dann weiß man eigentlich meistens nur die Namen von denen, mit denen man auch wirklich direkt zusammenarbeitet. Und selbst dann kann es schon mal vorkommen, dass man etwas vom anderen Gang braucht und dann ruft, ey, du, kannst du mir nochmal, und weil man den Namen nicht mehr weiß. Deswegen eigentlich ein gutes Ding ist dann, nochmal eine Liste zu schreiben, machen wir meistens, hängen wir in die Küche, wenn das irgendwie mit 5 Personen sind oder so, dass wir auch nochmal drauf schauen können und wissen, wer wo arbeitet, dass wir uns nicht mit du da über den Gang anschreien müssen.
Wahnsinn, das habe ich mich auch schon oft gefragt, wenn ich im Flugzeug saß und dann dachte so, irgendwie ist die Stimmung manchmal komisch zwischen den Flugbegleitungen, wieso haben die gar nicht so einen Spaß manchmal zusammen oder irgendwie merkt man nicht so, dass die Chemie stimmt, aber ergibt jetzt natürlich total Sinn. Und was mich auch noch interessieren würde, wie weit im Vorfeld wisst ihr denn eigentlich, was für ein Flugzeug ihr bekommt oder vor allem auch die PilotInnen? Die müssen sich ja dann genauso auch noch auf die Maschine einstellen, oder? Ich habe jetzt mal gehört, dass die ja dann natürlich auch verschiedene Typen auch fliegen müssen, oder? Damit sie, die wissen ja wahrscheinlich auch gar nicht so lange im Vorfeld, mit was für einem Typ, und die müssen ja dann auch vorbereitet sein. Ist ja wie so ein, eigentlich eher wie so ein Mietwagen, nur halt ein Mietflugzeug, was man dann hat, oder? Wisst ihr, was ich meine?
Genau, und tatsächlich, die Piloten haben gar nicht so viel unterschiedliche Flugzeuge wie wir als Kabine. Vorne sind die meisten schon auf dem gleichen Flugzeugmustern und bekommen halt vorher auch mal eine Liste mit den ganzen technischen Problemchen oder Besonderheiten, die es auf dem Flugzeug zu beachten gibt. Dass, wenn es irgendwas in der Kabine ist, dann wissen wir das auch direkt. Und das weiß man eigentlich schon.
Wie, es gibt technische Probleme im Flugzeug?
Da zum Beispiel schon auf der Liste drauf, Sitz 10K, die Kopfhörer funktioniert nicht oder das In-Flight-Entertainment funktioniert nicht oder gebrochen. Kommt schon mal vor, dadurch, dass viele Flieger halt auch schon um die 20 Jahre alt sind, gerade auf Langstrecke.
Genau. Krass.
Aber wir wissen, also es sind immer die, eigentlich fast immer dieselben Routen auf demselben Flugzeugmuster. Deswegen ist das immer schon eigentlich klar. Ansonsten kann aber auch kurz vorher sein, also wir sind auch meistens auf 2, 3 Flugzeug muss dann getrainiert und ja, da muss man schon manchmal vor ein kleines Brainstorming nochmal machen, sich nochmal bewusst sein, wo man ist, aber ist eigentlich fast wie Fahrradfahren, würde ich sagen.
Das ist wie Fahrradfahren. Ich wollte auch immer mal ein Flugzeug fliegen, das ist wie Fahrradfahren. Das mache ich einfach morgen mal, steige ich rein und dann ab geht's.
Also ich, ja? Die Piloten vielleicht nicht. Ich könnte es jetzt nicht fliegen, will ich auch gar nicht.
Nee, ich glaube, vielleicht müssen wir mal einen Piloten interviewen. Das wäre meine Idee, Franzi. Aus der anderen Perspektive nochmal, ne? Was geht da vorne eigentlich ab?
Also, da hast du gerade nicht gegendert, Basti, ne? Wollte ich mal sagen. Da willst du auf jeden Fall den Mann haben.
PilotInnen ist natürlich klar wie Kloßbrühe. Ich habe auch schon PilotInnen gesehen, ja. Aber es ist ja so ein Sacred Place irgendwie. Niemand weiß so richtig, was da vorne abgeht. Also zumindest nicht die Passagiere. Innen.
Manchmal auch nicht, ganz ehrlich. Weil dann bist du da im Flugzeug und man sieht sich, also es kam auch schon mal vor, dass ich bei einem 14-Stunden-Flug, obwohl ich in der Nähe vom Cockpit gearbeitet habe, aber zwar in der Kabine, dass ich nicht einmal im Cockpit oder vielleicht nur einmal im Cockpit kurz drin war. Also passiert auch.
Was machst du dann da im Cockpit?
Wenn die Kaffee wollen, Tee, was zu essen, bringt man halt, die versorgt die, deswegen sollte man schon mal ab und zu nach vorne gehen und schauen. Und weil manchmal fühlen die sich vergessen. Dann sagen die auch, ey, ihr wart die ganze Zeit nicht bei uns. Aber oft ist es dann auch von dem Kabinenchef dann eher so die Aufgabe, weil wir halt mit den Passagieren zu tun haben.
Spannend, spannend. Ja, krass. Irgendwie, man denkt da nicht so viel drüber nach, über diese Beziehungen auch zwischen den FlugbegleiterInnen und den PilotInnen. Andere Frage, bleiben wir mal bei den Passagieren. Was kann man denn machen, um einen angenehmeren Flug zu haben? Gibt es irgendwelche Geheimtricks oder du sagst so, ey, das ist so ein Skill, den vergessen die Leute immer, aber wenn du das machst, kannst du die 9 Stunden viel, viel besser überstehen.
Ja, oft ist ja dieses Problem mit der Temperatur im Flugzeug. Da sind manche Leute, die sitzen dann da mit Kapuze, Jacke und allem und Schal und in den anderen, in der nächsten Reihe, 2 Reihen vorne, da sitzen die halt nur im T-Shirt und denen ist heiß. Und deswegen würde ich halt immer irgendwie gucken, dass ich was mitnehme, wo ich auf jeden Fall was mich wärmer anziehen kann. Vor allem, wenn ich empfindlich bin. Also so ein Hoodie ist immer ganz gut, dann hast du auch eine Kapuze oder du nimmst eine Mütze mit, vielleicht einen Schal oder sowas. Klar, Decken gibt es auch, aber manchmal ist es dann doch irgendwie zu kalt. Und man kann es nicht so gut regulieren. Je nachdem, was es für ein Flugzeug ist, reguliert sich halt die Temperatur komplett im ganzen Flieger. Und dann kann es halt an einer Stelle ein bisschen doller an die Luft rauskommen als an der anderen. Und ja, deswegen würde ich sagen, auf jeden Fall immer was zum Anziehen mitnehmen. Bestenfalls auch Essen, Trinken. Manche haben dann schon, wenn sie an Bord kommen, schon total Hunger. Und das hat mir, glaube ich, auch schon mal besprochen, dass sie vielleicht auch sich bewusst sind, dass das halt einen Moment dauern kann, bis es Essen und Trinken gibt. Klar, gibt es dann mal so ein Glas Wasser, kann man mal schnell durchreichen. Aber wenn jetzt jemand total Hunger hat, vielleicht schon vorher was essen. Kopfhörer, wenn da schreiende Kinder sind oder man auch einfach vielleicht mal abschalten möchte, sind auch mal ganz gut, gerade wenn es vielleicht auch Noise Cancelling wären. Schlafmaske, wenn man empfindlich ist. Also auf Langstrecke haben wir Schlafmasken oft, aber halt auch nicht immer. Deswegen würde ich auch sagen, je nachdem, ob man jetzt vorhat zu schlafen, ob man irgendwie lesen möchte, schon da ein bisschen vorausschauend denken, weil alles haben wir auch nicht an Bord. Und genau, ja.
Okay, gute Tipps. Wie oft bist du eigentlich schon geflogen? Hast du das irgendwie mal mit dokumentiert?
Das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir echt nicht sagen.
So, Pi mal Daumen, seit wann übst du die Tätigkeit aus?
Okay, also eigentlich sind es jetzt 11 Jahre, 2 verschiedene Airlines, Vollzeit. Keine Ahnung, wenn du jetzt, wir haben ja noch Urlaub, den Urlaub weggerechnet, sagen wir mal Pi mal Daumen, so. Wenn du jetzt 3 Flüge im Monat rechnen würdest, so zwischen 3 und 6 Tagen dauern oder so, so, dann muss man jetzt rechnen.
Basti, rechne mal.
36 im Jahr ungefähr mal 11, 300, 400, 500, aber nee, das, vielleicht waren es auch mehr. Manchmal sind es auch nur so kleine Flüge, ne? So hin und her.
Krass. Auf jeden Fall schon also ordentlich, ne?
Ja, weil ich habe jetzt nur gerechnet, so als 3 Flüge im Monat. Einer kann sein, dass man am Tag halt 3, 4 Flüge hat, deswegen.
Mhm. Und was du sagst?
Dazu, oder? Sorry, die Privatflüge kommen ja auch noch dazu.
Stimmt, die kommen auch noch dazu.
Also du warst safe schon. Also ich hätte es gedacht 1000 Mal.
Bestimmt. Ja, aber auch so mein Bauchgefühl.
Wenn du so einen einzelnen Flug rechnest, dann wären es mit Sicherheit mehr.
Ja.
Weil hat man immer mehrere am Tag, wenn man halt Kurzstrecke fliegt. Deswegen, ich glaube auch, dass ich auf.
Okay, wenn wir jetzt einfach mal annehmen, du bist 1000 Mal geflogen in deinem Leben und es gibt jetzt Menschen, die hier zuhören und immer so ein bisschen Bedenken haben oder Flugangst haben. Wie oft von diesen 1000 Mal gab es vielleicht einen Notfall, der schon brenzlicher war oder du hattest sogar eine Landung, Notlandung oder irgendwas, wo du sagst, das ist dir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben?
Ehrlich gesagt, gab es da bei mir jetzt kaum was. Toi, toi, toi. Ich habe zum Glück meistens immer ruhige Flüge und anfangs langweilige Flüge. Nicht langweilig, aber wo halt nichts passiert. Ab und zu, dass vielleicht mal einer umkippt. Mhm. Also auf einem Flug, das war heftig. Da ist von dem einen Passagier der Hund gestorben. Auf dem Flug. Also in der Wache, und wir haben die dann auf einmal festgestellt, kam da dann in die Küche, meinte hier der mit dem Hund. Und also das war schon irgendwie übel, weil dann mussten wir den halt in eine Tüte packen und durften den halt dann nachher auch nicht bewegen und alles. Also das war auch richtig schlimm für den Gast. Aber ich glaube, das war, glaube ich, das Heftigste, wo er mich jetzt erinnern kann, was passiert ist auf dem Flug. Sonst hatte ich echt irgendwie...
Hattest du auch noch keine Notlandung oder irgendwas?
Man startet vielleicht mal durch, wenn es so viel Wind gibt, wenn das Wetter nicht mitmacht, aber nee, ich hatte echt heute toll immer angenehme Flüge.
Ja, krass, dann werde ich jetzt beim nächsten Mal immer mit dir mitfliegen, denn du scheinst ja einen Schutzengel immer bei dir zu haben.
Genau, ich fliege super oft nach Mexiko und das ist ja ganz gut für dich, hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, deswegen kommst du da mit.
Dann stimmt, aber dann muss ich in Mexiko bleiben und darf nicht mehr zurück nach Berlin, so war das, ne? Genau. Also wer auch Probleme hat mit den Ohren Und das kann ich jetzt so ein bisschen auflösen, denn ich war wirklich jetzt mal beim Ohrenarzt, beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, wegen einer anderen Geschichte und habe da aber mal nachgefragt. Und es ist einfach so, dass mein einer Gehörgang viel zu eng ist. Also es ist total klein und ich habe ihn überhaupt nicht drauf angesprochen und er meinte so, na, du solltest vielleicht nicht so oft fliegen, das tut ganz schön weh. Und ich so, ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und dann wollte er mir den Tipp geben mit Nasenspray, etc. Und halt gesagt, das habe ich schon alles probiert. Also ganz egal, wenn ich fliege, dann tut es bei mir eigentlich immer weh. Das ist halt so. Und jetzt weiß ich halt, dass es einfach an meinem Ohr liegt und ich einfach nicht viel machen kann. Aber ist schon okay. Wie gesagt, wer da noch mehr zu wissen will, hört sich gerne die zweite Folge nochmal an und dann könnt ihr euch dazu nochmal informieren. Ja, krass, aber voll gut. Wenn du gerade schon ansprichst Mexiko, was sind so deine Highlight-Flüge, wo du sagst, oh, die Route findest du total toll?
Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich werde so oft gefragt, was ist deine Lieblingsdestination? Ich meine, ich mag diese Vielfalt, dass ich einfach so oft, dass ich jeden Monat woanders sein kann. Also total gerne, da ich auch in meiner Freizeit ganz gerne mal woanders wandern gehe. Also zu Hause weniger, aber in meiner Freizeit. Und da finde ich es sowas wie, jetzt war ich erst in Kapstadt, das ist mega schön dafür, das Wetter ist halt auch super. Bei uns ist es Winter, da ist es Sommer. Und Vancouver auch total gerne. Da kam ich, glaube ich, bei der letzten Folge direkt her. Und da habe ich halt Freunde, mit denen gehe ich dann halt auch wandern. Also das mag ich total gerne. Mexiko fühle ich mich halt fast mittlerweile schon zu Hause. Das ist immer so, ach komm, da weiß ich schon alles, wo was ist und was ich im Supermarkt kaufe und so weiter und wo ich essen und trinken gehe. Deswegen, ich weiß nicht, ich mag das, ich mag diese, ja, diesen Mix. Weil jetzt auch bin ich eine Woche in China festgesteckt, sage ich mal, das war es auch super spannend. Das wäre jetzt vielleicht nicht die Destination, die ich jetzt direkt gewählt hätte, um in Urlaub zu fliegen, aber so fand ich es, also jetzt vielleicht schon eher, nachdem ich da jetzt 5 Tage war, würde ich sagen, doch, jetzt habe ich doch irgendwie mehr Interesse bekommen, da noch tiefer in die Thematik reinzugehen, noch mehr zu kennenzulernen.
Wie du sagst, festgesteckt, war das nicht geplant, dass du so lange in China bleibst oder was passiert?
Genau, da war ein Bodenstreik und dann konnten die Flugzeuge nicht rausfliegen den einen Tag. Und dann ist es irgendwie so ein First in, Last out. Wir sind der letzte Flieger, der reinkam und der letzte, der rausging, damit die nicht so einen vielen Unterschied haben. Deswegen haben wir dann statt 2 Tage haben wir dort 5 Tage verbracht. Genau.
Na, spannend.
Könnte schlimmer sein.
Das stimmt natürlich. Krass, krass. Auch nicht so ganz so familienfreundlich, den Job dann, ne? Das, wenn jetzt irgendwie,
Also,
weiß ich nicht.
wir hatten dann auch zwei Kollegen, die das Problem zu Hause hatten mit Kindern. Die haben dann mit Kollegen von einer anderen Crew tauschen können, die früher zurück sind, die halt später nach uns ankamen und früher zurück sind. Da war
Ah,
nämlich genau
okay.
das. Also, alles, für alles gibt es irgendwie eine Lösung.
Es
Ah,
gibt immer eine
sehr
Lösung im
gut.
Leben. Ganz genau, es gibt immer eine Lösung im Leben. Und ich glaube, auch für Franzi wäre das eine Lösung, einfach in Mexiko zu bleiben. Also,
Ja.
wenn das einfach so ist, dass du Schmerzen hast auf der Rücktour, dann bleib in Mexiko. Mexico City ist so schön. Das ist, glaube ich, mein nächster Trip. Das reizt mich einfach.
Und ich glaube, die
Aber
Strände sollen ja auch sehr, sehr schön sein.
bleiben wir mal in der Luft. Was sind denn so Begegnungen, wo du sagst, boah, krass, die sind mir im Kopf geblieben? Also vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht sogar Persönlichkeiten, die berühmt sind oder irgendwas mega Skurriles oder weiß ich nicht, vielleicht, keine Ahnung, das ältere Ehepaar, was da zusammen aus der Toilette kommt. Ach, was weiß ich, da gibt es ja tausend Sachen. Was ist dir im Kopf geblieben?
Also, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde, ist Will Smith, dass wir Will Smith an Bord hatten. Der ist bei uns in der First Class geflogen und auch noch Ende der Pandemie war das. Da waren noch alle so ein bisschen mit Maske und keine Ahnung was. Und tatsächlich war er dann bereit vor dem Ende des Fluges, nach dem Frühstück oder vor dem Frühstück, ich weiß gar nicht mehr, durften wir vorne in die Küche kommen und er war da und wir durften kurz ein Foto mit ihm machen und der wirkt halt total sympathisch, total locker, es war einfach mega. Wir sagen, das war schon witzig so.
Und hast du irgendwie was mitbekommen? Hat er irgendwelche Besonderheiten an Bord geäußert oder ist irgendwie, weiß ich nicht, eine besondere Vorlieben, ist was vorgefallen oder habt ihr irgendwie davon was mitbekommen? Oder warst du sozusagen jetzt nicht für ihn persönlich zuständig da?
Genau, da ich nicht in der First Class arbeite, sondern in der Business oder Economy, war ich nicht zuständig für ihn, aber ich habe gehört, der war sehr easy going und hat eh den meiste Zeit des Fluges geschlafen. Und ja, deswegen war mich sehr natürlich, dass er dann mit 20 oder fast 15 Leuten, sag ich mal, aus der Crew dann nochmal sich bereit erklärt hat, ein Foto zu machen, aber es war, und auch noch ohne Maske und Zeiten, wo alle noch so Angst hatten, das war echt, war schon sehr sympathisch.
Aber wäre das was für dich, in der First Class zu arbeiten, oder ist es gar nicht so leicht, dann da reinzukommen an diese Stellen, oder sagst du, nee, du, das ist gar nicht für dich, weil die einfach irgendwie nicht besondere Wünsche immer haben, wo du gar keinen Bock drauf hast?
Ja, generell ist es halt schon das Ding, es wird wahrscheinlich Spaß machen, aber du hast halt nur 2 Positionen oder 3 im Flugzeug und deswegen ist dann halt die Chance, diesen Flug zu bekommen, so viel geringer und du hast immer nur 2 verschiedene Positionen, also entweder machst du die Küche oder die Kabine und ich weiß nicht, ich mag halt schon diese Abwechslung, dass ich dann entweder mal in der Business Class im Upper Deck arbeite oder im Main Deck oder ich arbeite in der Economy Class hinten oder ich habe mal links, rechts und das hast du halt nicht, wenn du in der First Class bist. Da hast du echt nur 2 verschiedene Positionen. Keine Ahnung. Momentan hat es mich noch nicht gereizt oder reizt es mich noch nicht. Aber vielleicht habe ich irgendwann in der Zukunft doch Lust drauf. Weil man wohl schon echt interessante Persönlichkeiten auch kennenlernen kann, die man halt sonst nicht kennenlernt.
Mhm. Ist dir sonst noch eine andere Begegnung im Kopf geblieben?
Neulich tatsächlich. Erst einfach ein Passagier oder eine Passagierin, die mich dann beim Boarding anschaut und sagt, sie lernen Sie nicht Griechisch? Nicht so, ja. Ja, wir sind vor 3 Monaten oder so, war ich bei Ihnen auf dem Flug nach New York. Ich so, stimmt. Konnte ich mich sogar daran erinnern, weil sie Griechin ist und ich ihr erzählt habe, dass ich gerade lerne. Und dann bin ich ja anscheinend so in Erinnerung geblieben
diese Information quasi.
Mal Griechisch lernen, dass sie mich wiedererkannt hatten und ich konnte mich natürlich auch an sie erinnern und es war irgendwie so ein kleiner Moment, der echt irgendwie so cool war, weil es war auch eine ganz andere Route, es war halt Kapstadt und New York, es war jetzt nicht irgendwie, ach ja klar, es war dieselbe Route oder absolut gar nicht, es war irgendwie, fand ich schon witzig, wenn man mal sowas hat und man den Leuten irgendwie bestenfalls positiv in Erinnerung bleibt. Ja.
Sehr, sehr mega cool. Gut. Jetzt warst du ja, oder jetzt hast du uns ja auch erzählt, dass du so ein bisschen so eine Sporty Maus bist, ne? Du bist gerne viel unterwegs, sehr viel wandern. Und wie kombinierst du das alles? Also, wie kannst du gesunden Lebensstil außerhalb des Wanderns in deinen Destinations mit dem ganzen Fliegen irgendwie unter einen Hut kriegen? Also, diese Zeitzone, dieses Mikroklima im Flugzeug auch, ne? Also ich kenne das von mir, ich komme aus dem Flugzeug raus. Ich meine, du bewegst dich ja im Flieger viel mehr als die Leute, die dort den Flug antreten, um in ihren Urlaub oder sonst wohin zu fliegen. Aber mir geht es immer so, dass ich zum Beispiel danach so voll fettig im Gesicht bin. Ich weiß nicht, also ich fühle mich immer ein bisschen räudig nach dem Fliegen. Wie hältst du dich fit?
Ja, du hast recht. Also selbst während des Fliegens ist es auch ein bisschen schwierig, weil meistens ist man irgendwie ein bisschen übermüdet oder und dann isst man halt alles, was da ist. Dann hat der Körper auch die ganze Zeit Energie und will die ganze Zeit nur essen. Da fühle ich mich meistens auch überhaupt nicht gut. Und deswegen, wenn ich im Layover bin, ich versuche halt, mich echt viel zu bewegen. Ich habe meine Yogamatte immer dabei, gucke dann, dass ich dann morgens ein bisschen Yoga mache und meistens erkunde ich die Stadt sowieso per Fuß und viel, viel, viel Wasser trinken halt oder generell viel trinken. Tee, Wasser, wie auch immer. Ich glaube, das sind schon mal so das, die wichtigsten Sachen, auch gerade weil die Flugzeugluft so trocken ist, ist immer gut, dass du halt viel trinkst. Ja.
Mhm. Sind das auch deine Tipps grundsätzlich, wenn man Jetlag hat?
Wenn man Jetlag hat, ja. Ich schaue dann meistens schon, dass ich einigermaßen in der Zeit drin bleibe, beziehungsweise in China habe ich mich ja dann halt auch aus dem Bett rausgequält, obwohl es halt irgendwie in Deutschland noch 2 Uhr morgens war, aber in China war es halt dann schon 9 Uhr oder 10 und ich so, okay, ich muss jetzt aufstehen, weil sonst verpenne ich den ganzen Tag und das wäre auch schade und so versuche ich es dann halt auch in Deutschland zu machen, dass wenn ich wieder zurückkomme, dass ich dann irgendwie langsam mich dann an die Zeit wieder gewöhne und halt schon versuche nicht den Tag voll durchzuschlafen, weil wenn du von spät auf früh oder andersrum, ist es halt schon kompliziert auch für den Körper.
Ja, unfassbar krasse Herausforderung auch sein, ne, für den Körper, der ganze Anspruch, der da auch ist. Habt ihr irgendwie dann mehr Urlaubstage auch, dass ihr euch nochmal zwischendrin ein bisschen erholen könnt? Wie ist das so gestaltet?
Ich meine schon, weil wir haben 42, als Vollzeit habe ich 42 Urlaubstage im Jahr. Plus, ich meine, das ist eh mal nicht, je nachdem, was ich für einen Flug habe, habe ich eine andere Ruhezeit und da kann man sich dann halt schon nochmal ein paar Tage extra ranhängen. Also das ist echt, jeden Monat variiert das. Also finde ich schon, dass man da ganz gut auch sich erholen kann, wenn man möchte.
42 ist schon echt krass, aber you deserve that, ne? Also ich meine, mehr ist mehr, von daher.
Ja, alle so Urlaub, aber gut, auch nach den letzten Flügen, so Nachtflüge, also ich habe es richtig gemerkt, das war so anstrengend, sowas wie Mexiko zurück, das ist eine ganz andere Zeitzone, da arbeitest du quasi, fängst du erst um 3, 4 Uhr morgens an und bist eigentlich davor schon wach, weil es nachmittags ist in Mexiko, das ist schon sau anstrengend, aber auch der Kapstadt, der war echt, hat es in sich gehabt, also weil es sau anstrengend ist, der Körper, du kannst den Körper nicht austricksen, der weiß halt irgendwie schon, wie spät es wirklich ist und das tut dann irgendwann schon weh. Und sagt, ja, es war ein geiles Layover, man hat eine coole Zeit, aber jetzt weiß man auch, warum es dann doch nicht nur Spaß ist, sondern auch echt anstrengend. Und das ist wirklich tatsächlich nur diese körperliche Sache.
Mm. Voll, ja, es kann ja auch immer mal was dazwischen kommen, ne? Wenn irgendwie ein Flug Verspätung hat. Und wir haben ja, glaube ich, auch in der letzten Folge schon gesagt, dass ihr, wenn ihr nur an, also nur sozusagen auch bezahlt werdet, wenn es richtig in die Luft geht, oder?
Genau, nur dann. Sonst alles andere ist Grundgehalt, also Verspätung, und wir wollen auch keine Verspätung haben.
Mhm. Ja. Voll spannend, das ist mega.
Das ist schon krass auch, dass du dann irgendwie nicht adäquat bezahlt wirst, wenn ihr nicht fliegt, weil, aber das ist ein anderes Thema. Ich finde noch spannend, du hattest ja, wir haben ja schon über First Class und Economy und Business Class gesprochen, über das Thema, warum du wo arbeiten möchtest, in welchem Bereich. Für mich ist es nochmal interessant, wie sich das so ein bisschen unterscheidet. Also zum Beispiel, ich habe, glaube ich, noch nie die First Class gesehen. Da läuft man doch als Normalo doch gar nicht vorbei, oder? Ich kenne nur diese ganzen Memes auf Instagram, man läuft so an der Business Class vorbei und wird dann so hässlich angeguckt, so nach dem Motto, du gehörst hier gar nicht hin. Und dann muss man sich ganz schnell in die Economy Class verkuschen. Aber was gibt's so für Benefits? Was ist das für eine Welt da vorne in der First Class? Was kann ich da erleben? Muss ich das? Brauche ich das?
Ja, da hast du recht. Natürlich, damit die First Class wirklich First Class ist. Und die bezahlen ja auch teilweise, weiß ich nicht, 20.000, 30.000 Euro oder so für einen Flug. Also, oder lass mich lügen. Ich glaube, 20.000 waren es nach Shanghai. Ist, glaube ich, einer der teuersten Flüge für First Class. Und die hören halt, deswegen läuft da keiner vorbei, auch nicht beim Boarding. Das ist so abgeschottet, dass da kein Normaler sich da einfach mal hin verirren kann. Und die können halt auch richtig so ihre Wände hochfahren vom Sitz und haben dann wirklich ihre Ruhe. Die können dann essen, wann sie möchten, und nicht wie jetzt woanders, wo es bestenfalls, klar, auch Economy sowieso, ich meine, wir kommen mit dem Essen, dann isst du am besten dann oder du nimmst das Essen schon zu dir. Aber das ist jetzt nicht so, dass man mal, ach ja, ich möchte jetzt eine Runde schlafen und können Sie mir dann später das Essen warm machen? Bestenfalls ist es nicht so, weil wir können jetzt nicht bei 200 Leuten da hinten zu viele extra Würste, das funktioniert nicht. Selbst in der Business Class ist es manchmal schwierig. Ich sage mir, Sie wollen jetzt essen, weil also die Essen sind jetzt warm gemacht und wenn Sie jetzt erst in 2 Stunden essen möchten, dann ist es entweder kalt oder es wird halt, das Warmgemachte wird nochmal warm gemacht. Also es wird jetzt auch nicht besser wahrscheinlich. Und in der First Class ist es anders. Da wird es wirklich erst dann warm gemacht, wenn es gebraucht wird. Und da können die essen, wann sie möchten. Und da hat der Gast noch so ein bisschen mehr die Entscheidungsmacht, nicht wie hinten.
Ich habe noch eine Frage, wenn ich noch mal kurz reinzwitschen darf, weil ich war auf dem Flug mit Franzi. Das war total krass. Und Franzi kann sich bestimmt daran erinnern, als ich gesagt habe, ich bin Veggie und es gab auf dem Flug nach China kein Veggie-Essen mehr für mich. In der Economy Class, wohlgemerkt, klar. Und dann hat der Steward oder der Flugbegleiter, das müssen wir auch nochmal aufklären, was sagt man eigentlich? Also was sind die Begriffe, die man sagt? Das müssen wir nochmal kurz wiederholen, damit wir alle fresh up-to-date sind. Aber ich habe ein Extra-Essen bekommen und zwar auf einem richtigen Teller und nicht aus dieser Blechdose. auf einem richtigen Teller und so richtig schön fein drapiert und keine Ahnung, was mit Lotusblüten, was weiß ich, mit richtigem Besteck. Also es war alles sehr, sehr geil. Ist das Business-Class-Essen oder ist das schon höher gestelltes Essen?
Ja, das wird wahrscheinlich eher Business gewesen sein, da wir eigentlich jetzt, wenn man in der Economy-Class was nicht gibt, dann würden wir jetzt erstmal in der Business Class schauen. Und wirklich wäre es, wenn es da gar nichts mehr gibt, wenn alles jetzt alles Veggie weg wäre, dann würden wir halt in der First fragen, weil normalerweise über zwei Klassen soll man halt nicht springen, weil es natürlich auch für den Passagier, der dafür bezahlt hat, dann auch nicht schön ist zu sehen, ach, jetzt bekommt der Gast hinten, der viel weniger bezahlt hat, bekommt jetzt das Essen, was der First Class Gast halt eigentlich, was dem zusteht.
Mhm. So eine Ausnahme. Ich erinnere mich, da war auf jeden Fall eine Drachenfrucht drauf, ganz frisch aufgeschnitten. Und es sah wirklich sehr, sehr schön drapiert aus im Vergleich zu den anderen Tellern, die wir da bekommen haben. Und es ging halt auch, du warst, glaube ich, auch der Erste, der dann das Essen bekommen hat, ne? Von daher, ja.
Bestenfalls schauen wir auch zuerst in unserer Crewbox, was da noch da ist. Also, und dann gibt es eine Banane, Apfel, Joghurt. Aber gut, so als warmes Essen, wenn es ein langer Flug ist, dann
ja. Gucken. Aber wo checkt denn eigentlich First Class PassagierInnen ein? Haben die nochmal einen gesonderten Eingang dann auch oder läuft es komplett auch gleich?
Genau, die werden tatsächlich mit einem Shuttle hingebracht, mit einem Auto, mit einer Limousine. Deswegen, die müssen gar nicht den Eingang reingehen. Manchmal können sie es, aber je nachdem, aber meistens werden die dann extra mit Limousinen-Service reingebracht.
Also was sind
also
das
da
für Leute?
Also da hätte ich auch mal Interesse dran, das zu testen. Also falls mich jetzt mal jemand hört und mitnehmen will, kann man gerne mal eine Folge zu machen und mich mitnehmen.
Ich wäre auch dabei.
Sehr gut.
Aber was sind das für Leute? Also das muss ja unfassbar viele Leute geben, die sich das leisten können. Also ich meine 20.000 Euro, sagen wir, okay, 20.000 Euro war der teuerste, sagen wir, der Standard First-Class-Flug kostet vielleicht 10.000 Euro. Aber 10.000 Euro, dafür fliege ich ja mindestens 10-mal Langstrecke. Also das ist ja irre. Das ist ja unfassbar viel Geld. Und das machen das Leute regelmäßig? Gibt es so viele Leute, die regelmäßig First-Class diese krasse Airline dann fliegen und dann sagen, boah, ja, die 6 Stunden nach New York oder was? Oder 8 Stunden, weiß nicht, wie lange man noch nach New York fliegt, aber das ist es mir wert, da jetzt einfach 10.000 reinzublättern.
Aber das sind Leute, die darauf nicht achten müssen. Ich glaube, da ist dann so, das ist auf jeden Fall günstiger als ein Privatjet. Und dann ist es so, die achten nicht auf. Das sind für die wahrscheinlich dann Peanuts, weil sonst würden die es, glaube ich, nicht machen. Oder halt welche, die dann irgendwie Meilen haben und dann so viele Meilen, weil sie wahrscheinlich mehr im Flieger sind als wir Flugbegleiter, weil die einfach businesstechnisch so oft hin und her fliegen, gibt's auch. Also.
Okay. Ja, du sprichst es gerade an mit dem vielen Hin- und Herfliegen. Hat sich denn jetzt im Zuge ganzen Thema Nachhaltigkeit, ganzen Flugreisen kompensieren, hat sich da in den letzten Jahren viel auch für dich und für deine Tätigkeit als Flugbegleitung verändert?
Schon, wir versuchen schon auch irgendwie nachhaltig zu sein. Es wurden irgendwelche Plastikbecher ausgetauscht mit wiederverwendbaren Bechern, die man mindestens in einem Service verwenden sollte. Wir schauen, dass wir bestimmte Sachen so zurücksteuern, dass sie wiederverwendet werden können. Mir persönlich ist es auch sehr wichtig. Leider machen es auch noch nicht alle Kollegen so, dass irgendwie, keine Ahnung, sowas wie unbenutzte Salz und Pfefferstreuer, die aus Plastik sind, solche Sachen, dass ich dann absammle und zurückstaue, weil das wird ja wiederverwendet. Das hat ja keiner benutzt. Und Sachen. Also versuchen wir schon. Es gibt definitiv, dass die Airline das mehr und mehr will, leider. Manche Länder, wo man halt hinfliegt und der Müll wird ja dort gelassen. Und wenn die das halt gar nicht machen, dann ist es halt immer schwer. Aber zurück nach Deutschland wird auch noch viel mehr recycelt als noch auf Außenstationen, wo es halt ab und zu gar kein, wo es gar nicht so ein Thema ist, wo es sowas noch nicht gibt.
Okay. Ja, dann würde uns, glaube ich, auch noch interessieren, wie sieht denn so der perfekte Gast oder perfekte Passagierin an Bord aus? Wie sollten wir uns verhalten aus Sicht einer Flugbegleitung?
Ist auf jeden Fall total toll, wenn man am Gang sitzt und was zwischendurch möchte, dass man einfach in die Küche kommt und es sich holt und nicht dauernd klingelt. Ich glaube, es hat mir letztes Mal auch so ein bisschen das Thema. Dann dieses, wenn, vielleicht bestenfalls schon, es wäre nett, wenn ihr zuhört, wenn du in einer Reihe bist und gefragt wirst, was du trinken möchtest und der Flugbegleiter oder essen möchtest, aufzählt einmal, was es gibt. Und wenn er daneben auch nochmal genau das Gleiche fragt, ist halt, ich persönlich, wenn ich fliege, passe eigentlich schon auf, was die versuche schon zu verstehen, was da gesagt wird, um dann halt nicht nochmal fragen zu müssen. Aber genau, so was. Kaffee, am besten sag gleich, ob du es mit Milch und Zucker oder schwarz trinkst. Und Wasser, Still und Sprudel, solche Sachen halt. Das sind nur Kleinigkeiten, aber genau. Und so Sachen wie das Tablett auf Langstrecke. Bitte nicht alles 5 Tabletts übereinander stapeln und so weiter. Das ist, oder Sachen wie so den Löffel im angegessenen Essen, Gabel erst drin lassen. Wäre schön, wenn man es so daneben legt, dass es wieder in den Trolley hereingestaut werden kann, dass ich nicht dann noch in dem Tablett die Essensreste auseinanderfriemeln muss. Dass, ja. Solche Sachen, da werden, sind wir mal ganz dankbar, wenn jemand da mitdenkt.
Ja, super spannend. Aber ich glaube, du bist halt auch eine super hübsche Flugbegleitung und dass bestimmt viele auch einfach sich lange mit dir unterhalten wollen, weil das natürlich auch irgendwie einen gewissen Unterhaltungsfaktor im Flugzeug, ich glaube vor allem auch für die Männer hat, ne? Wenn dann so eine tolle Flugbegleitung kommt und dann fragt man natürlich nochmal, ach, wie war das? Und von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass bei dir automatisch dann nochmal öfter und länger und mehr gefragt wird, wenn du da sozusagen vor den Männern stehst oder vielleicht auch vor manchen Frauen.
Weiß gar nicht so. Mir kommt das, ich merke es vielleicht aber auch gar nicht, aber das kommt, glaube ich, voll auf die Person an. Natürlich gibt es manche, die so ein bisschen flirten wollen und andere, die sind aber eher so schüchtern und die sind dann total, die trauen sich dann gar nicht und die gucken dann nur so ganz eingeschüchtert und sagen dann für nichts und das ist dann viel witzig zu sehen. Aber glaube ich, kommt immer so auf die Person an. So manche, glaube ich, die sowieso outgoing sind und so ein bisschen witziger drauf sind, die quatschen dann mit einem noch mehr, wenn sie einen attraktiv finden, aber ich glaube, die würden generell auch so ein bisschen entertainen im Flugzeug, wenn sie da die Möglichkeit zu haben.
Ja, ist dir da irgendwie eine lustige Geschichte bekannt? Irgendwie so eine Liebe, die entstanden ist von Passagier- und Flugbegleitung oder so? Oder hast du das selber schon mal?
Das nicht, aber ach ja, du hast mich gerade, hattest genau gefragt, ja, was mir dann noch mit Liebe einfällt. Oh Gott, das hatte ich mal, das ist dann eine Kollegin tatsächlich, die auf ihrem Arbeitsflug hat den Heiratsantrag von ihrem Freund bekommen, den sie dabei hatte. Im Flugzeug. Mm. Ist auch nicht jedermanns Sache. Also ich habe mich, glaube ich, nicht gefreut. Ich glaube, mein Partner würde mir gar keinen Antrag machen im Flugzeug, weil vor meinem, das ist ja nicht irgendwie schön privat am Strand so mit den Freunden Familie, sondern das ist im Flugzeug mit deinen Kollegen und mit Leuten, die du gar nicht kennst und ja. Du bist in deiner Uniform, du bist gerade am Arbeiten fast vielleicht, keine Ahnung, ich finde, das ist nicht der schönste Moment, um einen Antrag zu um ehrlich zu sein.
Aber hat sie ja gesagt?
Sie hat ja gesagt, ja.
Dann ist zumindest die Liebe groß genug gewesen.
Oder der Druck. Der Social Pressure. Aber du hast ja auch eine krasse Präsenz, also so, ne? Du wirst doch sicherlich schon oft gefragt nach Nummern, oder? Also, das kam doch safe schon vor, oder?
Tatsächlich fragen die das gar nicht so. Vielleicht strahle ich auch so eine Strenge aus oder irgend sowas, sodass sie denken, ich weiß es nicht. Sowas wird man vielleicht paar Mal so Instagram oder man wird mal gestalkt, dann schauen die einen so aufs Namensschild, aber ich gucke dann schon so auf Namensschild, steht ja nur der Vorname K. Punkt und dann lang, da steht dann gar nicht der komplette Name, weil wenn dann halt so in der ID oder die ID dran kleben hast und der komplette Name ist drauf, dann ist schon mal eher die Chance, dass da immer jemand bei, keine Ahnung, auf Facebook, Instagram oder so mal googelt und schaut, ob er dich findet. Mhm. Aber das sind meistens still und heimlich.
Krass, ja, weil das ist mir auch schon in die andere Richtung passiert. Das war nicht mit Lufthansa, das will ich hier gleich sagen, ne? Dann stehen die noch bei uns auf der Matte. Das war eine andere Airline und dann habe ich mich in meiner Destination dann, in meinen Facebook-Account eingeloggt, also das ist schon sehr lange her, und hat mich tatsächlich der Flugbegleiter hat mich gefunden, weil der hat ja alle meine Daten, oder? Also der hat ja alles von mir und der konnte mich dann ausfindig machen und mich dann so gefragt nach dem Date. Ich dachte so, krass, ist das irgendwie, das ist ja schon Grauzone, oder? Also,
hat der Flugbegleiter, kann der deine Daten haben?
Der hat doch
also meine Daten. Neu jetzt. Auf dem iPad sehen wir schon auf jeden Fall den Namen, die Namen, Vor- und Nachname, klar. Das auf jeden Fall. Aber er ist nicht. Höchstens, wenn er Essenspräferenz angegeben hat, aber sonst Sonst sehen wir jetzt irgendwie nicht das Geburtsdatum oder die Adresse oder sowas. Passt nicht.
Okay.
Ja, krass. Aber was ich öfter mal gesehen habe bei dir auch, Thema Koffer, ne? Ist dann, da musst du auch flexibel sein. Ich glaube, du hast zwar noch keine Notfälle groß an Bord gehabt, aber schon ganz oft bestimmt auch Kofferverlust oder auch ja, Kofferbrüche oder wie auch immer. Kannst du da irgendwie noch was Spannendes erzählen oder vielleicht auch Tipps geben, was passiert, wenn man seinen Koffer dann verloren hat?
Ja, tatsächlich ist mir das in letzter Zeit ganz oft passiert, dass mein Koffer irgendwie kaputt war. Aber das war dann, der wurde dann auch ausgetauscht am Flughafen und das ist dann jetzt auch kein hochwertiges Modell und hat es dann einfach wieder lange nicht ausgehalten. Deswegen bestenfalls, ja, nimmt das, was ihr braucht, auch die essentiellen Sachen, nimmt sie auf jeden Fall mit euch, auch wenn Sachen ausgeladen werden oder Koffer runtergehen. Das hat mir neulich auch jemand, der dann seinen Koffer abgeben wollte, musste, wie auch immer. Und dann hat der Koffer es aber nicht geschafft. Und dann hatte der da Medikamente drin. Deswegen alles, was ihr braucht. Normalerweise fragen die Leute immer, nehmt Sachen, die ihr wirklich braucht, die wichtig sind. Auch sowas wie Reisepass und so weiter, Medikamente auf jeden Fall bei sich behalten. Und ja, auch so Sachen wie, wenn ihr nur mit Handgepäck reist, dann bestenfalls früh genug einchecken und vielleicht einen Fensterplatz reservieren, weil wenn ihr einen Fensterplatz habt, dann bekommt ihr eine bessere Boardinggruppe. Dann könnt ihr ein bisschen früher an Bord, als wenn ihr einen Mittel- oder Gangplatz habt. Und dann ist die Chance größer, dass da noch Platz ist für so einen kleinen Trolley im Bin oben. Und dass ihr den nicht vor euch in den Fußraum stellen müsst.
Ah, spannend. Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass Fensterplätze sozusagen dann früher behandelt werden. Aber meistens gefühlt die nicht so oft fliegen. Ich glaube, die stürzen einfach direkt schon ins Flugzeug und sind so panisch und voller Aufregung, dass sie denken, wenn sie jetzt nicht losgehen, verpassen sie gleich das Flugzeug. Aber ist ja cool, gut zu wissen. Cool. Wir haben gerade schon Gepäckthema gehabt, Handgepäckthema. Hast du denn irgendwas, wo du sagst, das sollte man auf Reisen immer unbedingt im Handgepäck dabei haben?
Also am letzten Mal habe ich gesagt Kopfhörer und da bin ich auch immer noch dabei. Und das Zweite, was ich auch noch irgendwie überall dabei habe, ist mein Minzöl, weil es gibt öfter mal so komische Gerüche. Es hilft nicht nur bei Kopfschmerzen. Ich benutze auch sehr gerne, wenn ich Kopfschmerzen bekomme, dass ich mir das an die Schläfen schmiere. Aber auch wenn ich irgendwo in öffentlichen Verkehrsmitteln bin oder halt auch mal im Flugzeug und es unangenehm riecht. Entweder die Person oder weiß ich nicht was. Es kann immer sein, dann habe ich dieses Minzöl und balsamiere mich damit so ein bisschen ein oder schmier es mir unter die Nase und ja, kann ich nur empfehlen.
Ja, dann kommen wir jetzt langsam zum Ende und ich frage mich natürlich, und die Zuhörenden auch, was hörst du so für Musik an Bord? Welchen Song packst du heute auf unsere Handgepäck-Spotify-Playlist?
Also ich höre total gerne, um mich zu relaxen, auf dem Flug Oldies. So 80er, 90er. Keine Ahnung, finde ich wirklich teilweise super entspannt, wenn ich so anfliege von Berlin nach Frankfurt, bevor ich arbeite und ich will einfach so nichts um mich herum hören und auch auf gute, ja, gute Laune bekommen. Und da kennt ihr vielleicht oder bestimmt The Alan Parsons Project, Eye in the Sky. So ein Oldie.
Mir kann gar nichts, aber ich bin auch überhaupt nicht
Ja,
so ein Oldie-Fan.
wenn ihr es hört, dann werdet ihr es bestimmt wissen. Wenn ihr so auch ab und zu Radio hört, weiß ich nicht so. Die Oldie-Sender, ich finde das irgendwie entspannt.
Ehrlich. Höre ich mir ja auf jeden Fall in der Handgepäck-Spotify-Playlist dann an.
Sehr schön.
Ja, cool. Vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps wieder, deine ganzen Einblicke in das Leben einer Flugbegleitung. Es war super spannend mit dir. Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall immer einen weiterhin guten Flug.
Genau, sagt man dann vielen Dank, sagt man immer in der Fliegerei, sagt so, always happy landings.
Always happy landings.
Okay, dann
Na
always happy landings.
dann. Danke euch, war schön. Ciao.
Und was packst du immer in dein Handgepäck? Dieser Podcast ist eine Produktion von Franziska Reinhardt und Sebastian Eichner.
Alex Exclusives. Weitere Informationen auf www.alex-berlin.de.